So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin, habe ich schon gestern gesagt, aber 7 Monate ist es her, dass ich bei euch war im April. Ich habe extra vorhin noch in den Kalender geguckt, wann das genau war. Ich habe einige Gesichter wiedergesehen, ein bisschen sind manche auch ein bisschen älter geworden, aber das liegt doch in der Natur der Sache. Keiner kann das Rad seines Lebens zurückdrehen, sondern wir gehen all dem wunderbaren Ziel entgegen. Ja? Also 100 Schafe, noch ein Jahr mindestens, musst du mitmachen, Betty. Ja, also, ich wünsche uns allen einen gesegneten Vormittag. Ja, schließe mich mit ein. Ja, heute Morgen, das Thema ist schon bekannt gegeben worden, Titus 3. Ich habe schon über Titus 1 gepredigt, über Titus 2 und nun ist einfach 3 dran. Das ist einfach die ganze Logik einer Zahlenreihe. Und der Text wurde schon gelesen, so kann ich jetzt darauf verzichten, das noch einmal zu tun. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an, mit Titus 3 dieses Kapitel zu besprechen. Es geht da bei Titus 3 um dessen Aufgabe, der Ordnung, die Ordnung zu bringen, nach Kreta. Das war ja immer das Thema im Titusbrief, denn Titus war auf Kreta und sollte dort das zurechtbringen, was einfach denen noch fehlte. Die Kreter waren eine junge Gemeinde. Sie waren allerdings aus einem anderen Holz geschnitzt als die Thessalonicher. Das war eine liebe Gemeinde. Die Kreter, sie waren Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche, wie sie Paulus in Titus 1, Vers 12 bezeichnet, nach dem Zitat eines kretischen Dichters. Ihnen musste man noch das Verhalten der Gläubigen beibringen. Deshalb steht auch in Titus 1, Vers 5, dass Titus das in Ordnung bringen sollte, was bei ihnen noch mangelte oder noch fehlte. Sie sind in einem heidnischen Umfeld aufgewachsen. Das muss man sich erst einmal verinnerlichen. Nichts wie heute. Ich sage das zwar nachher nochmal, 2000 Jahre Kirchengeschichte und Pietismus und Gemeinden aller Art bei uns. Nein, nein, nein. Sie sind in einem heidnischen Umfeld aufgewachsen, mit wenig Verbindung zu der eleganten Welt des Christentums. Und auch wenig verbinden zu anderen Gläubigen, zum Beispiel in Thessalonich und auch in Korinth. Deshalb sollte er Älteste und Aufseher einsetzen, um eine gesunde Gemeindestruktur und eine gewisse Ordnung in Kreta zu schaffen. Ich gehe davon aus, das hat er auch geschafft. In dem vorangegangenen Kapitel 2 musste Titus verschiedene Gruppen ansprechen, damit sie ihr Verhalten dem heiligen Stande entsprechend einrichten. Wir erinnern uns vielleicht, da werden die alten Männer angesprochen, die alten Frauen, die jungen Frauen, die Jünglinge und die Sklaven. Und aber auch Titus selbst. Er sollte ein Vorbild sein für die Gläubigen auf Kreta. Er sollte ein Vorbild sein in guten Werken, und in unverderbter Lehre sowie in gesunder, nicht zu verurteilender Rede und dabei soll er in würdigem Ernst auftreten. Das schreibt Paulus an Titus in Titus 1, Vers 7 und 8. Aber gerade auch dort in einem solchen Umfeld ruft Gott seine Gemeinde heraus. Der geniert sich nicht, seine Gemeinde eben aus Kreta herauszurufen. Oder wie in Korinth, das waren ja auch nebenher noch, die haben auch ihre ganzen sexuellen Verfehlungen noch gehabt. Auch dort ruft er seine Gemeinde heraus. Und aus diesen ehemals fleischernen Christen sollen geheiligte Menschen werden. Noch einmal, deshalb war Titus auf Kreta. Bezeichnend ist auch der Begriff Kreta. Ich wiederhole das noch einmal vom ersten Kapitel. Kreta kommt von Kreas und das bedeutet Fleisch. Und zwar das Fleisch von geschlachteten Tieren. Das Wort wird auch benutzt als Opferfleisch. Erinnern wir uns an Römer 12, Vers 1 und 2, legt nun eure Leiber auf den Altar Gottes als ein geheiligtes und wohlgefälliges Schlachtopfer. Das ist das, was sie im Hintergrund tun mussten, um aus einem normalen Fleisch ein geopfertes Fleisch, für Gott geopfertes Fleisch zu machen. Das allgemeine Wort für Fleisch heißt Sarx. Es ist auch das Fleisch von lebenden Tieren oder Menschen. Das bedeutet, dass die Kreter ihr Fleisch noch kreuzigen mussten, wo sie es nicht getan haben. Auf den Altar Gottes legen, wie ich in Römer 12, Vers 2 zitiert habe. Dass sie geistlich gesprochen von Sarx zu Kreas gelangten, dass sie von natürlichem Fleisch zu einem gottgeheiligten Leben und Fleisch führen. Da sie doch noch, das mussten sie noch tun, da sie doch noch zum Teil in ihrem alten Verhalten stecken geblieben sind. Das war einfach so auf Kreta. Es gab ja keine anderen Anleitungen, außer vielleicht, dass Paulus mal zu Besuch war. Solche früheren Dinge, das wird auch angeführt, jetzt in Kapitel 3, solche früheren Dinge waren Lüste, Vergnügungen, Bosheit, Neid, Hass, Titus 3, Vers 3, das ist jetzt der Titus Kapitel 3, der dritte Vers, und nach Titus 1, Vers 12, sollten sie von Lügnern, bösen wilden Tieren und faulen Bäuchen zu Zeugen der Wahrheit und des christlichen Lebenswandels werden, sowie zu Täter von guten Werken. Und schließlich sollten sie auch zu einem gereinigten Eigentumsvolk Gottes werden, das sich unser großer Gott und Retter Jesus Christus selbst gereinigt hat. Titus 2, Vers 14. Diese Leute hatten keine, ich habe es schon mal gesagt, ich wiederhole es, diese Leute hatten noch keine 2000-jährige Kirchengeschichte hinter sich, wo die Kirchen und Gemeinden den christlichen Glauben und das christliche Verhalten weitergegeben haben, auch wenn das sogenannte christliche Abendland es nie gegeben hat. Auch hier können wir auch für uns lernen, wie aus fleischernen Christen, dieser Begriff stammt aus 1. Korinther 3, Vers 3, geistliche Menschen werden. Und das ist gerade das große Thema des dritten Kapitels. Und dann weist sie Paulus in diesem Kapitel auch noch auf die wichtigen Begriffe wie gesunde Lehre, gesunder Glaube sowie vor allem gute Werke hin. Die Müßiggänger müssen an die Arbeit getan werden. Darüber spricht er in Titus 3 in den Versen 1, 8 und 14. So, nun gehen wir dem Kapitel 3 etwas entlang. Das dritte Kapitel im Titusbrief hat einen gewichtigen Inhalt. Wenn wir nun dem Kapitel entlang gehen, dann werde ich die wichtigsten Aussagen in eine Zahlenreihe bringen, sodass wir merken, welch tiefgreifender Inhalt dieses Kapitel besitzt. Ich fange an. Erstens, erinnere Sie, Obrigkeiten und Gewalten untergeordnet zu sein und Gehorsam zu leisten. Obrigkeit untergeordnet sein. So lautet der erste Teil des ersten Verses. Ein neues Thema. Es ist eine grundlegende Aussage des Apostels Paulus, dass wir den Obrigkeiten und den Gewalten untergeordnet sein sollen. Das ist ja das, was Paulus im Brief an die Römer schreibt, wo er im Kapitel 13, Vers 1 wie folgt formuliert: Jede Seele unterordnet sich den obrigkeitlichen Gewalten, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und diese, welche sind, sind von Gott verordnet. Auch unsere haben wir schon am Anfang gehört. Auch unsere ist von Gott verordnet. Es gibt andere, die wünschen dieser heutigen Regierung, ja, dass sie in der Hölle verschwindet. Aber nein, da muss ich mich auch dagegen wehren, das steht so nicht in der Bibel. Wir müssen untergeordnet sein. Sie ist von Gott eingesetzt. Wir müssen für sie beten. Wir müssen sogar für sie danken, steht in meiner Bibel. Es geht hier nicht um eine Obrigkeit, die die Christen verfolgt, sondern einfach eine Obrigkeit, die dafür sorgt, dass in ihrem Tätigkeitsbereich eine gewisse Ordnung herrscht. Dazu ist auch das Gebet notwendig. steht im Timotheusbrief, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, wie es Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 2 ausführt. Und weitgehend ist das doch heute noch so. Und da wirken die Gebete der Heiligen auch mit und massiv mit. Denn ohne unsere Gebete wäre vieles vielleicht schon ganz anders in unserem Lande. Dann fordert er auch, dass wir den Obrigkeiten und Gewalten Gehorsam leisten. Auch hier wissen wir aus vielen Diskussionen, dass der Gehorsam nur insoweit akzeptiert werden kann, wie wir nicht gegen den Gehorsam Gott gegenüber verstoßen. Da gibt es eine Grenze. Dieses Thema haben die ersten Christen leidensbereit durchkämpfen müssen. Sie sind dabei, so habe ich gelesen, sehr weit gegangen. Wenn man sie aber aufforderte, dem Kaiser zu räuchern, also als einem Gott zu räuchern, dann haben sie das verweigert. Dafür sind sie dann in den Tod und in die Verfolgung und in die Folter gegangen. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, doch entwickelt sich unsere Welt, auch die westliche, nicht zum Positiven. Da dürfen auch die früheren Gemeinden blicken, ganz vorne dran die Thessalonicher, und dann schenke uns Gott dabei Ausharren und Liebe. Haben wir auch schon gehört heute Morgen. Zweitens. Und dann folgt im letzten Teil dieses ersten Verses in Titus 3, dass die Kreter, die Gläubigen auf Kreta, muss ich eigentlich sagen, zu jedem guten Werke bereit sein sollen. Gute Werke ist ein grundlegendes Thema bei Paulus im Titusbrief. Damals war wohl der Müßiggang ein beliebtes Verhalten, denn die Sklaven machten ja die Arbeit. Hier kann man an Apostelgeschichte 21 erinnern, wo geschrieben steht, dass die Athener die ganze Zeit nichts anderes taten, als etwas Neues zu erfahren. Die standen am Markt und haben sie geguckt, was stand da eigentlich in der Zeitung, und wer hat heute Morgen schon was, das gab es doch nicht, was ist heute Morgen Neues und. Damals hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert, bis man aus Rom die Mitteilung bekam, was in Rom gerade dran war, aber sie wollten immer etwas Neues hören. Und dort heißt es wörtlich, alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Auf einmal werden gute Werke zu einem Teil des Evangeliums. Und dann hört auch dieses Rumhängen auf. So etwas hat es in der damaligen Welt so nicht gegeben. Nicht gegeben. Ich komme da sicherlich nochmal darauf zurück. Nun drittens. Titus 3, Vers 2 spricht nun von einem gewissen Verhalten. Das soll aus ihnen werden, was er jetzt sagt. Er schreibt, erinnere sie, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, gelinde, alles Sanftmut erweisend gegen alle Menschen. Nicht in China und so, da hat man früher, war die Familie vorne, in Afrika gibt es. Die anderen hat man mir erzählt und Missionaren erzählt, wenn da ein Unfall war an der Straße, haben die erstmal geguckt, ist der mit uns verwandt? Nein, also bleibt er liegen. Ja, aber das ist noch nicht das Ende, steht es nicht mehr im Manuskript. Aber das Ende ist, wenn du dann geholfen hast, da ist vielleicht noch jemand gekommen, hat dich angeklagt, der sagt, du hast den umgebracht, nicht wahr? Da ist man schnell gegangen, in Flucht gegangen. Man muss eben wissen, wie man sich in diesen Ländern verhält. Ich war noch nie dort, ist auch nicht meine Welt eigentlich. Aber das hat nichts zu tun mit meinem Vortrag. Also, alle Menschen, das ist schon etwas Gewaltiges für die damalige Zeit, aber auch für die heutige. Weil Gott alle Menschen liebt, sollen wir uns auch entsprechend verhalten. Natürlich auch deshalb, damit wir keinen Anstoß erregen. Das klingt alles selbstverständlich, ist es aber nicht. Das Kreuzigen des alten Menschen hört nie auf. Das Ablegen, das Sterben auch nicht. So, viertens. Nunmehr lesen wir in Titus 3, Vers 3. Denn einst waren auch wir, sind wir gemeint, waren auch wir unverständig, ungehorsam, Irregehend dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Jene wilden Tiere und faulen Bäuche auf Kreta hatten keineswegs ein Leben nach christlichen Grundsätzen geführt, habe ich schon einmal gesagt. Damals waren die Vorteilsuche und der Egoismus ein Grundprinzip des Lebens. Korruption und Übervorteilung waren an der Tagesordnung. Neid und Hass gehörten ebenfalls zum Lebensstil. Das war und ist ein Leben gegen die Liebe oder die Menschenliebe, wie es dann in Vers 4 von Gott geschrieben ist. Wir waren auch, bevor wir gläubig wurden, ungehorsam Gott gegenüber und gingen mit unseren Lebensentwürfen in die Irre. Nicht wie oft musste Gott, wenn sich jemand bekehrt hat, den Lebensentwurf korrigieren. Und nicht wenige gläubig gewordene Menschen führten ein Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ich möchte nur die kleine Geschichte erinnern. Es in der Methodistenkirche oder in der evangelischen Gemeinschaft bei uns, da gab es eine Gemeinde, da waren zwei Brüder, die haben Sonntagsschule gehalten. Die konnten sich aber nicht riechen. Der eine hat hinten die Sonntagsschule gehalten und der andere vorne. Das ist eine bekannte Tatsache. Ja, das gibt es also auch bei uns. Es war ein Leben der Zielverfehlung. Der Begriff Sünde heißt sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen Zielverfehlung. Und das ist genau das, was der Mensch, der nicht auf die Stimme Gottes hören will, betreibt, solange er ungläubig ist. Denken wir auch an das Alte Testament. Gott hat seinem Volk Satzungen und Rechte gegeben, die viel besser waren als die der heidnischen Nachbarvölker. Steht eindeutig in meiner Bibel, in euren natürlich auch. Kein Volk hatte solche positiven Gesetze wie das Volk Israel. Das betont der Gott Israels im Alten Testament immer wieder. Natürlich mussten die Opfer opfern, aber da gab es auch andere Regeln, Lebensregeln, wie man sich verhält. Und das war diametral gegen die Verhaltensweise und Gesetze der Ägypter und Assyrer und wie sie alle hießen. So wie damals ist es auch heute, man sucht Vergnügungen und dient mancherlei Lüsten. Unsere Zeit ist eine Kleinausgabe von Kreta. Da feiert man zum Beispiel herausfordernd Fasching und am Aschermittwoch wird alles Schlechte wieder vergeben. So ist das in unserer Welt. Erwähnt sollte noch werden, dass wir unverständig waren. Erst wenn wir ein Leben nach Gottes Ordnung führen, dann sind wir verständig. Ich muss das nochmal sagen. Erst wenn wir ein Leben nach Gottes Ordnung führen, dann sind wir verständig. Dazu lesen wir in Hiob 28, Vers 28, ein Vers, den darf man sich gerne merken. Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Dazu gehört auch Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, die Furcht des Herrn. Und die Erkenntnis der Heiligen, das ist Verstand. Ich muss eigentlich jetzt weitermachen, aber ich muss doch so einen Satz dazu sagen. In 1. Mose 1, Vers 26 steht, lasset uns Menschen machen. Und ich habe das bei Menno Kalischer gelernt und habe das dann auch noch weiter untersucht in der Bibel. Das ist eine Mehrzahl. Lasset uns Menschen machen. Vater und Sohn. Und solche Formulierungen, Mehrzahl, gibt es mehrfach in der Bibel. Auch Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis der Heiligen, das ist Verstand, das ist die Erkenntnis von Vater und Sohn. Ich habe noch mindestens 5, 6, 7 andere Stellen, wo das so vorkommt. Jetzt mache ich weiter. Aber wenn mal dran bin, dann könnte ich mal sein, dass ich mal darüber auch ein paar Sätze verliere. Hochinteressant. Die Heiligen der Heiligen, das ist damit gemeint, Vater und Sohn. So. Fünftens. Wir lesen in Titus 3, Vers 4. Als aber die Güte und Menschenliebe, die Philanthropie, die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist ja nun einer der wunderbaren zentralen Verse von Titus 3, aber auch ganz wichtig für die Auslegung der gesamten paulinischen Briefe, ein ganz zentrales Wort, das hier geschrieben steht. Ist das große Thema von Kapitel 3. Gott handelt. Er macht aus solchen Menschen, wie ich sie vorhin schon einmal skizziert habe, neue Menschen, geistgeprägte Menschen, auch aus uns. Die Güte und die Liebe und die Menschenliebe unseres Retters Gottes sind erschienen. Dies darf uns auch an Epheser 5, Vers 1 erinnern, wo geschrieben steht, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen als geliebte Kinder. Fast nicht zu fassen. Wir kriegen das ja gerade noch hin, Nachahmer Christi zu sein. Aber wir sollen auch Nachahmer Gottes sein als geliebte Kinder. Das ist ein großes Markenzeichen Gottes. Liebe, Liebe und Gnade und noch ein paar andere Dinge. Güte und Menschenliebe gehören zum Wesen Gottes. Es ist nicht nur seine Agape, also seine göttliche Liebe, sondern es geht hier auch um seine Menschenliebe. Keine ferne Liebe, die da oben im Himmel irgendwo rumschwebt, sondern er hat Menschenliebe. Er kommt zu den Menschen um seiner Menschenliebe willen. Das ist seine Zuneigung zu den Menschen. Viele sehen Gott nur als einen strafenden und richtenden Gott, der über die Sünde der Menschen rächtet. Nein, er rettet die Menschen durch seine Menschenliebe, die ist erschienen, durch seine Barmherzigkeit, weil er weiß, dass wir durch unsere eigenen Werke, und wenn es die besten Werke gewesen wären, oder wenn es die Werke gewesen wären, die wir aufgrund unserer Gerechtigkeit getan hätten, dass das zur Errettung eben nicht reicht. Nicht, das ist vielleicht ein Mensch, der ist sehr gut und sehr gerecht und meint, er tut gute Werke aus seiner Gerechtigkeit heraus, aber das reicht eben nicht. Deshalb errettet er uns durch seine Barmherzigkeit und gibt uns die Wiedergeburt oder die Neuzeugung oder die Zeugung von oben und gibt uns die Erneuerung durch den Heiligen Geist, die Erneuerung des Heiligen Geistes in uns, unser Inneres und unseres Geistes, der wird erneuert. Hier erfüllt sich an uns Psalm 51, Vers 12, wo David schreibt, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes werden. Er erneuert den Geist, den wir haben, in uns. Das bedeutet, dass wir in unser Inneres einen neuen Geist bekommen zu unserem bisherigen Menschengeist. Der tauscht den nicht aus. Es bleibt unser Geist, aber er erneuert unseren Geist durch seinen Geist, den er in uns hineinlegt. Er gibt uns die Erneuerung des Heiligen Geistes, das ist der Geist Gottes, den wir durch unsere Zeugung von oben erhalten haben. Waschung durch Zeugung von oben und Erneuerung des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes in uns, das gehört zusammen. Wir sind gewaschen durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Paulus schreibt also den Kretern, dass sie gewaschen worden sind, wenn sie wiedergeboren sind, natürlich. Und in der Erneuerung des Heiligen Geistes in ihrem Inneren dann auch neu geworden sind. Das macht sie noch lange nicht zu vollendeten und perfekten Gläubigen. Aber sie sind jetzt Glieder der Gemeinde und des Leibes Christi geworden. Und jetzt kann Gott an ihnen arbeiten. Jetzt wird auch der Titus seine Frucht sehen, wenn diese Leute auf das hören, was er ihnen sagt oder sagte. Wo diese Waschung und Erneuerung des Geistes in unserem Inneren fehlt, dort ist unsere Bekehrung nicht vollständig. Wir haben uns zu Jesus hingewandt, aber es fehlt eben die Erneuerung des Geistes in uns, die Erneuerung durch den Heiligen Geist. sechstens. Doch die Geschichte geht weiter. In Titus 3, Vers 6 lesen wir, welchen, jetzt den Geist, den Heiligen Geist, der unser Inneres erneuert, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Gott selbst hat den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Was für ein Wort? In Johannes 3 sagt Jesus, dass Gott den Geist nicht nach dem Maße gibt. Es gibt in der Bibel ja immer Dinge, Gott gibt alles nach dem Maß. Aber etwas gibt er nicht nach dem Maß. Und das ist sein Heiliger Geist. Genau das erfüllt sich in Titus 3, Vers 6, dass er über den Gläubigen dort den Geist reichlich ausgegossen hat. Mit dieser Geistesfülle ist es möglich, dass Gott uns zu brauchbaren Söhnen und brauchbaren Gliedern am Leibe Christi macht. Und wir dürfen eines nicht tun. Und da steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, wir dürfen den Geist nicht dämpfen. Es gibt viele Dinge und viele Möglichkeiten, mit denen man den Geist dämpfen oder gar auslöschen kann. Bitte, da darf man sich selbst gerne untersuchen, ob ich auch wirklich in den Bahnen, wie es der Geist will, wandle oder nicht. Wisst ihr, und hier an dieser Stelle, und das darf ich ja hier sagen, merkt man, dass die sogenannte Geistestaufe ein perfekter Unsinn ist. Warum? Weil wir doch von Gott den Heiligen Geist bekommen. Da brauche ich mich da irgendwo vorne hinlegen und legt einer die Hände mir auf und dann gibt er mir den Geist oder sonst irgendwas, was man da bekommt. Da bekommt man nicht den Heiligen Geist. Da bekommt man einen ganz anderen Geist. Und das kann man immer wieder erleben, dass eben da auch noch andere Geistesmächte, und wenn es positive Geister sind, ich will nicht alles negativ machen bei diesen Leuten, aber dass eben da auch andere Geister, ich sagte schon, auch positive Geister können es sein, auf diese Menschen gekommen ist. Könnte man, ich kann nicht sagen, ich kann nicht Stunden erzählen, aber könnte man vieles, vieles noch dazu sagen. Ach, das sage ich auch noch. Habt ihr noch Zeit? Wir sind lange nicht so weit. Wisst ihr? Und dazu gehört, das steht auch in dem Mitteilungsplan der Christlichen Allianz, da habe ich das aufgeführt. Das wird im Januar dann erscheinen. Dazu gehört auch der sogenannte Lobpreis. Man kann das beobachten, habe ich jetzt erst bei unseren Evangelisationen erlebt. Da ist eine Musik, ein schönes Lied, das entsprechenden Inhalt hat, also für so eine Sache. Und dann kommt der dritte Vers so langsam. Und dann steigert sich das alles. Die vorne da mitsingen, die werden schon ganz high. Und die Musik wird immer intensiver. Und dann gibt es den Punkt. Dann gehen die Hände nach oben. Zack. Das kann ich schon riechen. Schon jetzt geht's los. Wisst ihr? Und das ist nicht die Sache des Heiligen Geistes. Das ist eine seelische, ekstatische Äußerung, wo man mit Gott auf irgendeine Weise in Verbindung treten möchte. Und ich habe das auch geschrieben. Ich habe das mit meiner Frau zusammen noch in Amerika, aber auch mal in Brüssel waren wir da irgendwo erlebt. Das Sinn machen die vorne die den Lobpreis und wir saßen hinten an der Wand. Wir haben nichts gespürt, nichts verspürt, Gott sei Dank. Ja. Und vorne haben die da umgetobt. Ja. Ja, wir müssen hier eine klare Linie fahren. Jetzt mache ich aber weiter. Siebtens. Und dann schreibt er, Paulus natürlich, den Kretern weiter, Vers 7, auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das muss ich nochmal lesen. Auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Also wir wollen erben werden, aber wann? Im ewigen Leben, im kommenden Leben, äonischen Leben. Noch eine weitere gewaltige Aussage hat Paulus hier in das Mittelteil dieses Kapitels eingebaut. Wir sind gerechtfertigt durch Gottes Gnade. Das ist ja das Thema, das wir vom Epheserbrief her kennen und das wir dann auch erben würde, was dann in dem kommenden ewigen Leben umgesetzt und eingelöst wird. Nicht gerechtfertigt durch seine Gnade. Ich denke, hier bei euch und sonst wo, wo wir in unseren Kreisen verkündigen, da ist gerechtfertigt durch seine Gnade, das ist der Standard. Anders geht es ja gar nicht. Ja? Das ist das, was uns so froh macht, lebendig macht, dass wir vor Gott als geheiligt und gerechtfertigte dastehen und dass wir uns keine Sorge machen müssen für irgendwelche anderen Einflüsse. Wir sind gerecht gesprochen durch Gott. Das tut auch gut meinem menschlichen Herzen und meiner Seele, dass ich vor Gott gerechtfertigt bin. Dass er mir alle Sünden vergeben hat. Ein wunderbares und großes Geschenk, dass man in Freiheit durch die Welt gehen kann und auch mit einem hoffentlich gereinigten Gewissen und einfach mit seinem Gott in Ordnung ist. Das ist ein wunderbares Geschenk. Dann lesen wir ja schon in Römer 8, Vers 17, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir allerdings anders mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Nicht unser Tagungsplan der Christlichen Allianz, durch Leiden zur Herrlichkeit. Das gehört einfach dazu. Gestern habe ich das Zitat gebracht von Norbert Lieder im Mitternachtsruf Nummer 7, 2023. Ich habe das extra mich ein bisschen verinnerlicht. Und da schreibt er so ungefähr, im Alten Testament haben die Menschen immer wieder, sagen wir, durch die Propheten Heilung erlebt. Wurden sie von ihrem Leiden erlebt, eben wie die Propheten arbeiteten. Dann war das Leiden auch oft Gericht. Und dann kam Jesus und er kam auf diese Erde, um zu heilen, Leiden zu lindern oder wegzunehmen. Und nun schreibt Robert Lied über die Gemeinde, bei uns gehört das Leiden aber dazu. Ich kann das Leiden nicht wegbeten, wenn Gott nicht will, und auch nicht wegdiskutieren. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Ich habe Angst auch vor Leiden. Vielleicht bin ich leidenscheu, gebe ich ehrlicherweise zu. Aber das gehört dazu. Alles, was uns eben Gott in den Weg legt, woran wir leiden, das gehört eben auch zum Leiden Christi. Paulus musste leiden. Kennen wir doch alle Bekehrungsgeschichte. Sag ihm, was er für mich leiden muss, um meines Namens willen. Und Jesus hat für die Sünde gelitten. Es gab kein größeres Leiden. Und wie viele Menschen von uns, Gläubige, müssen eben leiden, nicht wahr? Und Gott ist ein Gott des Mitleides. Da steht meistens Erbarmung. Nein, er leidet mit uns, aber er nimmt uns das Leiden nicht weg. Liebe Geschwister, das sagt man so leicht, so, sag mal, locker vom Hocker. Ja? Aber wenn man dann im Leiden drinsteht, dann sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Das müssen wir einfach auch wissen. Aber trotzdem, ich muss einfach sagen, von der Lehre des Neuen Testamentes, der Gemeinde, des Leibes Christi, gehört Leiden eben mit dazu. So, jetzt machen wir aber weiter. Jesus ist der Erbe des Alls nach Hebräer 1, Vers 2 und wir sind seine Miterben, eine gewaltige Aussage. Und noch ein paar Verse dazu. In Galater 4, Vers 7 steht, also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das ist gewaltig, ein Erbe Gottes anreden zu dürfen. Galater 3, 29. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach der Verheißung Erbe, mit Erben Christi. Römer 8, Vers 17 ergänzt diese Stelle, habe sie schon gelesen, lese nochmal. Wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Ohne Leiden geht es nicht, habe ich schon etwas dazu gesagt. Achtens. Paulus kommt wieder zur Praxis zurück. Er schreibt in Titus 3, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Nicht der Titus, der muss schon ganz guter Organisator gewesen sein. Auf dass die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu treiben. Das haben wir schon mal gehabt, das kommt da dreimal vor in dem dritten Kapitel. Hier ist es der Vers 8. Es geht hier wie im ganzen Titusbrief vor allem um die, die Gott geglaubt haben, natürlich die durch Jesus Christus, die nun auf dem Wege Gottes sind. auf dem Wege Gottes sein. Wir sind auf dem Wege Gottes. Auf diesem Wege, den Weg Gottes kommt nur hier vor, auf diesen Weg führten einst Priscilla und Aquila den Apostel Apollos, dorthin führten sie ihn, auf den Weg Gottes. Apostel 18,26, auf dem Weg Gottes sein heißt einfach auch gute Werke tun. Sie haben ihn, ich muss das noch erklären, sie haben ihn den Weg Gottes genauer erklärt. Und wer heute Jesus gehört am Leibe Christi, der ist auf dem Weg Gottes und nicht auf dem falschen Weg oder auf dem Holzweg, sondern auf dem Weg Gottes. Und wir sind auf dem Weg Gottes. Ja, es gibt Menschen, ich sage das mal sehr praktisch, ja, für die bete ich, dass sie Gott zurückbringt, weil sie abgefallen sind, auf den geraden Weg, dann gehen sie im Sinne des guten Evangeliums, aber auf den Weg Gottes, dass sie ganz zurückfinden zu einem geheiligten Leben mit Christus und in Christus Jesus. Weg Gottes. Und diese, die Gott geglaubt haben, auf dem Weg Gottes sind, müssen nun ihr Leben und ihr Verhalten ändern, und dazu gehören vor allen Dingen die guten Werke. Paulus fügt dann im zweiten Teil des Vers hinzu, dass dies gut und nützlich für die Menschen ist. War der erste Psychologe. Gute Werke und Arbeiten überhaupt ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist gerade das, was auch zur Therapie von mancherlei Krankheiten, insbesondere psychischen Krankheiten, gehört. Dass das Arbeiten nicht nur von manchem unsinnigen Tun befreit, sondern auch dem Körper und der Seele gut tun. Das wisst ihr, die ihr mit solchen Menschen arbeitet, viel besser als ich. Die zügellosen Schwätzer, besonders die aus der Beschneidung, haben viele Häuser, und damit sind vor allem wohl christliche Häuser gemeint, umgekehrt. Und das bedeutet zerstört, steht in Titus 1, Vers 10 und 11. Das waren solche Leute, die meist nichts arbeiten, vom Staat leben, das füge ich nach jetzt hinzu, das hat es damals noch nicht so gegeben, und damit verkehrte Dinge betrieben. 9. Titus 3, Vers 9. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und eitel. Das war ja ein beliebtes Tun der Juden, davon gab es nicht wenige auf Kreta, und das tun sie heute noch, dass sie in Geschlechtsregistern und sonstige törichten Streitigkeiten über das Gesetz sich gerne verwickeln. Wie gesagt, das tun sie heute noch. Ein Stück weit ist das verständlich, denn sie suchen ja intensiv, zu welchem Stamm und zu welcher Familie sie gehören. Das kann man bei Esra und Nehemia auch nachlesen, wie sie aus Babylon zurückkehren. Da mussten sie mal erst ihre Geschlechtsregister ordnen. Das hängt ihnen wohl heute noch nach. Aber dann können die Juden auch über Kleinigkeiten und über ihre Überlieferung streiten. Siehe Talmud, eine reine Überlieferung. Nach dem Motto, zwei Juden, drei Meinungen. Dann sollte sich Titus und die junge Gemeinde auch aus den Streitigkeiten über das Gesetz heraushalten. Das halte ich auch für selbstverständlich. Paulus hat sich ja das auch einmal zunutze gemacht in Apostelgeschichte 23, Vers 6 bis 9. Da waren die einen, die Pharisäer, die anderen Sadduzäer, da haben eingerufen, wegen der Auferstehung Jesu bin ich ja angeklagt. Und da haben die da zwei miteinander Streit bekommen, Sadduzäer und Pharisäer. Die Sadduzäer sagten, es gibt keine Auferstehung. Und dann haben sie ihnen dann gesagt, wir finden keine Schuld an diesem Mann. Aber törichte Streitfragen gehören ja leider auch zum christlichen Leben. Wie viele unendliche und nutzlose, eitle Diskussionen haben wir schon erlebt, nicht? In der Studentenzeit gehört das wohl zum Stil dazu, aber später sollte man ja sich da wohl etwas zurücknehmen. Das Gespräch unter Brüdern ist wichtig, aber nicht die nutzlose Diskussion. Für die Gemeinden gelten diese jüdischen Themen nicht, denn wir leben nicht von jüdischen Geschlechtsregistern, noch stehen wir unter dem Gesetz. So erübrigen sich also für die Leibesgemeinde irgendwelche Diskussionen darüber. Sollten allerdings Juden einer Gemeinde sein, dann könnten allerdings solche Fragen durchaus auch einmal auf den Tisch kommen. Aber für dieses Thema Gesetz und Streitigkeiten, da komme ich nachher nochmal kurz zurück, da waren zwei andere Leute noch auf der Insel. Da waren nämlich Apollos und Zenas, waren auch da. Apollos, das war der gute Gemeindelehrer. Und der Zenas war ein ehemaliger natürlich, Gesetzeslehrer. Und die sollten sich dann mit den Juden darüber auseinandersetzen, haben sie sicherlich auch getan. Zehntens. In Titus 3, Vers 10 lesen wir, einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer- und zweimaligem Zurechtweisen, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündig, indem er durch sich selbst verurteilt ist. Sektierer und Sektenbildung gibt es schon immer oder gab es schon immer in der christlichen Gemeinde. Besonders damals, aber auch heute noch. Im 19. Jahrhundert haben sich einige Sekten gebildet, die überlebt haben. Dazu gehören die Adventisten, die Zeugen Jehovas, die Neuapostolische Kirche, die Mormonen, die christliche Wissenschaft, die Christengemeinschaft und Anthroposophen. Diese Auflistung habe ich einem Buch von Hans-Dieter Reimer entnommen, das trägt den Titel einfach neben den Kirchen. Allen diesen Sekten ist zu eigen, dass ihre Gründer unbelehrbar waren oder da von oben irgendwas aus der Geisteswelt bekamen, bei den Mormonen zum Beispiel. Und also sie waren danach unbelehrbar, wie zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, oder dass die Offenbarung, die ihre Gründer erhielten, so dominant war, dass eine Umkehr oder Rückkehr von diesen Offenbarungen nicht möglich war. Wie hieß die? Ellie Smith, so ähnlich. Oft sind diese Mitglieder liebe Menschen, denen man im Allgemeinen nicht sofort den Zorn Gottes ins Gesicht schleudern möchte. Aber trotzdem steht dort in dem Text, dass ein sektierischer Mensch nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung abgewiesen werden muss. Und dann schreibt Paulus weiter, dass ein solcher Sektierer verkehrt ist und sündigt und dass er sich selbst durch sein Denken verurteilt. Das ist also nicht unsere Sache, dann jetzt heute über diese Menschen zu urteilen. Er spricht das Urteil. Es ist also, wie ich schon sagte, nicht unsere Aufgabe, im Einzelfall nachzuprüfen, aber das, darauf weist nun dieser Text hin und dass Gott mit ihnen dann über sie sein Urteil sprechen wird. Und dann steht noch weiter, wir sollen in der gesunden Lehre und im gesunden Glauben bleiben und mit gesundem Ausharren und gesunder Liebe unser Leben gestalten, wie wir in Kapitel 2 schon gelesen haben. Ich habe jetzt etwas, was ich mir schwer überlegt habe, ob ich das von mir gebe. Ich gebe es aber trotzdem. Man sagt mir nach, Hans, manchmal bin ich mutig. Da möchte ich aber auch an die alten Flügelkämpfe in unseren Reihen erinnern. Es ist darüber ruhiger geworden. Solche Dinge habe ich persönlich kaum erlebt. Aber Johannes Ullmann hat das intensiv mitgemacht. Als ich im September 2024 bei ihm war, hat er mir wie öfters viel darüber erzählt. Und da gibt er eben auch noch ein bisschen Broschüren mit. Da gab es die Borngräber, da gab es noch, also die Konkordanzen, dann gab es Fritz Henning Bader, dann die 10-Stämme-Lehre, selbst die Hohlwelttheorie hat in unseren Kreisen da und dort Fuß gefasst. Dann immer wieder Päpste und Päpstchen. Karl Geier sagte einmal von einem Bruder, ich kann nicht sagen, wer das war, vielleicht gibt es noch Nachkommen, ich weiß es nicht, ich muss mal wieder da und dorthin fahren. Mein Odosche macht wieder Dummheiten. Ja, da gab es einen Bruder, der hat immer wieder so Sonderthemen da aufgebracht und den musste er immer wieder zurechtweisen. Dann sagt er, hat Otto geheißen. Sagt, ich muss mal meinen Odosche wieder besuchen, der macht wieder Dummheiten. Ja. Aber es ist wie gesagt ruhiger geworden und das ist gut so. Man hat sich abgeschliffen und man weiß auch, es geht auf das eine Ziel hier hin, Ziel zu. Und es gibt ja auch dann Generationenwechsel. Und da ist manches doch sehr friedlich geworden. Das freut mich auch. Ich sage heute, ich habe nicht viel davon mitgekriegt und muss da mich auch dran nicht irgendwie mit beschäftigen. Ja, und damit sind wir eigentlich am Ende des grundlegenden Textes dieses dritten Kapitels im Titusbrief angekommen. Und dann gibt es noch einen Schluss. Wir lesen Titus 3, Vers 10 bis 13. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ah ja, wir haben ein bisschen Zeit. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, So befleißig dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gibt mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Das ist ja erstaunlich. Da war gar nicht Titus alleine auf der Insel. Dieser Organisator und Bruder, der die Geschwister auf Kreta auch teilweise mit harter Hand führen konnten. Sondern da müssen nach dem vorliegenden Text zu dieser Zeit auch Zenas, der Gesetzesgelehrte, der Name kommt sonst nicht beim Neuen Testament vor, und Apollos, der Lehrer des paulinischen Evangeliums, dort gewesen sein. Das war Gemeindearbeit pur. Titus hat für gesunde Lehre und gesunden Glauben gesorgt. Zenas, der Gesetzesgelehrte, hat sie in dem Gesetz Gottes, niemals im Gesetz Moses, unterrichtet. Und dann noch im Gesetz Christi, das gibt es auch, Galater 6,2. Apollos hat sie zweifellos in der Lehre des Apostels Paulus unterrichtet, denn das war ja seine Aufgabe in Ephesus und später auch in der Provinz Achaia in Griechenland, zu der Korinth gehörte. Und die haben dann sicherlich, wie schon erwähnt, auch eine umfassende Arbeit unter den Juden getan. Denn dort waren viele Juden. Und dann sind diese zwei Männer, diese zwei Juden, eben auch mit eingeflogen worden, wie man sagt. Aber nun elftens. Wir müssen aber auch noch Titus 3, Vers 14 behandeln. Dort lesen wir. Ganz interessante Stelle. Eine ganz interessante Stelle. Lass aber auch die Unsrigen lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse und guten Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Hoppla, da muss ich mal hoppla sagen, Entschuldigung. Hier steht nochmal ein ganz wichtiger Satz über die guten Werke. Wer keine guten Werke betreibt als glaubender Mensch, der ist unfruchtbar. Hier werden wir sofort an den Jakobusbrief erinnert. Paulus aber greift dieses Thema hier auch auf und schreibt deutlich, dass diejenigen, die keinen guten Werken tun, unfruchtbar sind. Ein wichtiges und deutliches Wort. Wer gläubig geworden ist, der darf und muss sich auch in das Werk des Herrn einreihen, jeder natürlich nach seiner Gabe und Aufgabe. Geistlicher Müßiggang oder geistliche Faulheit haben keinen guten Ruf in der ganzen Bibel. Nicht? Sprüche, der Faule streckt seine Hand aus der Schüssel und irgend so ähnlich heißt es dort. Und der nicht sich in die Arbeit mit Jesus einreihen will. Aber noch etwas ist interessant, da schreibt Paulus von den Unsrigen. Die Unsrigen, lass lernen, für die notwendigen Bedürfnisse und guten Werke sich zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Die Unsrigen. Wer sind denn die Unsrigen? Vielleicht hat es damals auch schon solche Trennungen gegeben zwischen denen, die das einfache Evangelium wollten und denen, die das paulinische Evangelium wollten. Also die Unsrigen. Oder was damals auch üblich war, dass vielleicht der eine sich mehr an Petrus orientierte, der andere mehr an Jakobus und andere wieder an anderen Brüdern. Das bedeutet für uns ganz deutlich, dass was wir von unseren Vätern erlernt haben und dass es zuallererst das Evangelium, wie es dem Paulus durch den erhöhten Christus gegeben worden ist, darin sollen wir bleiben. Aber wir sollen nicht verkopft sein und uns in die Lehre zu sehr verrennen, sondern wir sollen die Freiheit besitzen, auch durch gute Werke und durch Wirken nach außen oder wieder andere durch das Wirken nach innen in der Gemeinde diese Aufgabe wahrzunehmen. Und zwölftens, damit ich es nicht vergesse, Titus 3, Vers 12, Titus hat eine Wachablösung bekommen durch Artemas und durch Tychikus und dann sollte er nach Nikopolis kommen, denn dort wollte Paulus überwintern. Nikopolis heißt auf Deutsch die Stadt des Siegers. Welche Symbolik könnte da dahinter stecken, nicht wahr? Auch wir wollen einmal in der Stadt des Siegers den Winter, das ist die letzte Zeit, die Endzeit, verbringen. Das hat Paulus nicht nur aktuell physisch, sondern auch symbolisch sicherlich gemeint, dass wir überwintern werden, eben in Nikopolis, in der Stadt des Siegers. Doch nachdem Titus seine Aufgabe erfüllt hat, kehrt er zurück zu Paulus. Eine sehr interessante Information. Und dann wird er abgelöst durch Artemas, was auf Deutsch heißt frisch, gesund, ganz vollkommen, oder durch Tychikus, das bedeutet auf Deutsch glücklich oder das Glückskind. Paulus hat also diese Gemeinde weiterhin gefördert. Und ich wünsche, dass auch bei Generationenwechseln, dass dann Brüder da sind, die die Gemeinden weiter fördern. Das ist ja oft ein Tragik, wenn der alte Leiter stirbt und dann kommt niemand mehr nach, der das Werk fortsetzen kann. Gott möge uns das davor bewahren. 13. Und jetzt bleibt nur noch der letzte Vers, das ist Philippus 3,15 übrig. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Grüße sind etwas Wichtiges. So bleibt die Gemeinde untereinander in Kontakt. Und wir lieben Paulus und seine Botschaft. Und so grüßen wir uns auch untereinander. Ein 14. Schlusswort. Wann der Brief abgefasst worden ist, weiß man nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ich bringe das noch in den letzten paar Zeilen. Doch erscheinen die Ausführungen von Hans Bürki plausibel zu sein. Er hat einen Kommentar zu Titus und Timotheus geschrieben. Paulus ist im Jahre 63 nach Christus aus der ersten Gefangenschaft in Rom entlassen worden und nimmt danach seine Tätigkeit, seine Reisetätigkeit wieder auf. Er war sicherlich dann in Spanien, auch im Osten. So kommt Hans Bürki zu dem Ergebnis, dass der Brief im Jahre 66, also sehr spät, auf einer Reise, vielleicht der Reise nach Nikopolis geschrieben worden sein könnte. Es ist möglich, aber niemand wird behaupten, dass das so richtig ist. Aber damit man das einfach auch ein bisschen einordnen kann, wann so ein Brief entstanden sein könnte. So, ich bin jetzt fertig. Wir haben eine lange Reise schon früher durch Titus 1, Titus 2 gemacht und jetzt auch noch durch Titus 3. Ein bunter Strauß von Informationen über das Leben der Gläubigen und ihr Verhalten in dieser unserer Welt. Aber auch das wunderbare Zeugnis der Wiedergeburt, der Erneuerung des Heiligen Geistes in uns, der Erneuerung des Geistes in uns durch den Heiligen Geist und natürlich gerechtfertigt durch seine Gnade, Waschung der Wiedergeburt. Das sind alles wunderbare Themen im Titusbrief, die man da und dort immer wieder zitieren darf und muss. Und es ist einfach etwas Erfreuliches, was Paulus seinem Titus geschrieben hat, aber auch, was er den Gemeinden mitzuteilen hat und was er ihnen wünscht. Immer wieder das eine, dass wir ganz unserem Herrn Jesus nachfolgen und ganz und vollkommen werden wollen in ihm und dass wir brauchbare, geheiligte Zeugen und auch seiner Gnade sind und zu guten Werken bereit. Und das möge der Herr uns schenken und unsere Gemeinde hier, diese Gemeinde segnen und ja, bei jeder Wachablösung wieder seine Hand drüber halten und uns wunderbare, gläubige Menschen in die Leitung schicken. Gott segne uns miteinander. Jesus, wollen wir dir einfach danken, dass du auch so einen wunderschönen Brief durch Paulus einen solchen wunderschönen Brief geschrieben hast an eine Gemeinde, die einfach noch die Erziehung brauchte. Wie es sich für gläubige Menschen gehört, ein Verhalten, wie es sich für gläubige Menschen gehört. Dass wir davon lernen dürfen. Und dass wir das für uns aufnehmen und mitnehmen, was du an diesen Geschwistern geschrieben hast. Und dass wir das dann auf uns übertragen, wo notwendig. Jeder weiß, was für ihn notwendig ist und was der Herr ihm gegeben hat und auch geben will. Und da möge ein jeder sich dann das heraussuchen, was für ihn oder für sie wichtig ist. Jedenfalls habe ich Dank für diesen Brief und dass alle angesprochen sind, die Aufseher, das sind später die Bischöfe geworden und so vieles, viele andere, die Alten und die Jungen, und die Sklaven und die Arbeitnehmer, würde ich heute sagen, und. Aber einfach Dank. Das brauchen wir in den Gemeinden und dass es auch ausgelegt wird. Dass wir das auch lesen und wie gesagt dann auch verinnerlichen. Aber über alles will ich dir danken für deine Gnade, Vater, im Namen Jesu, die du so wunderbar uns geschenkt hast durch Jesus Christus und für die Fülle des Heiligen Geistes, die du uns gegeben hast. Segne uns einfach miteinander und lass uns bereit sein, dir entgegenzugehen und auf dich zu warten mit aller Geduld, allem Ausharren und aller Liebe und allem Glauben und uns freuen, wann du wiederkommst und dich erwarten. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Das mögst du uns allen miteinander schenken. Gepriesen sei dein heiliger Name. Vater, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu. Habe Dank für deine Gnade und deine Treue. Amen.